Menschen, Insights und spannende Geschichten aus unserem Heimathafen. Hafenfunk, der Podcast aus dem Hamburger Hafen. Heute mit Kerstin Birk.
Moin, ihr Lieben. Obst ist gesund. Aber habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie Bananen, Ananas und Co. in unseren deutschen Supermärkten landen? Hamburg ist der größte Fruchthafen Deutschlands. Und das Hala Frucht- und Kühlzentrum kümmert sich um alles. Vom Fruchtumschlag bis Lagerung. Doch wie viel Arbeit steckt dahinter? Und wo kommt das ganze Obst eigentlich her? Das bespreche ich heute mit Axel Höckrich. Er ist der Geschäftsführer hier und der Fruchtspedition Ulrich Stein, die auch zur Hala gehört und weiß daher bestens über dieses Thema Bescheid. Hallo Axel.
Hallo.
Jetzt sag mir mal einmal ganz kurz, wo wir hier genau sind, denn ich bin schon viel rumgekommen im Hafen, aber hier war ich noch nie.
Also wir befinden uns gerade im östlichen Teil des Hamburger Hafens. Bekanntermaßen liegen die Containerterminals ja im westlichen Teil, also Burchard Kai und so weiter. Das Terminal Oswaldkai hier beherbergt zwei Terminalbetreiber. Der eine lautet Unikai und das Hala Frucht- und Kühlzentrum hier. Und das Areal hat aktuell 500.000 Quadratmeter ungefähr und 70% wird von Unikai bewirtschaftet und 30% von der Hala Frucht- und Kühlzentrum.
Und es war gar nicht so einfach, zu dir hier ins Büro zu kommen. Scharfe Kontrollen am Eingang, ein ziemlich langer Weg auch. Also ich habe schon so eine Ahnung bekommen, wie groß das hier ist. Und es wird wahnsinnig viel gearbeitet. Es summt hier wie im Bienenstock. Ganz, ganz viel Bewegung. Was genau sind die Aufgaben der Fruchtlogistik? Was machen all die Menschen hier?
Unsere Aufgabe hier kann man folgendermaßen beschreiben. Also wenn Sie diese gesamte Lieferkette sehen, beispielsweise von Bananen aus Ecuador bis zum Supermarkt, dann stellen wir tatsächlich nur einen gewissen Teil der Lieferkette dar. Also wenn wir bei dem Beispiel Bananen bleiben, dann werden die natürlich erstmal produziert, dann werden die Container erstmal zum Seehafen Hamburg gebracht. Nach Ankunft der Ware beginnt unser Job eigentlich mit den Transportern hierher. Das macht in der Regel die Fruchtspedition Stein. Dann geht es halt los. Dann machen wir hier die Container auf, entladen die Container, lagern die Ware ein. Und dann, wenn es soweit ist, werden dann diese Paletten auf Kühl-LKWs geladen. Und das ist so der Job der Hala Frucht- und Kühlzentrum.
Ich habe hier auch einen kleinen Fußweg hingemacht und es gibt ganz klar markiert gelbe Wege, auf denen man gehen darf. Und mir ist auch sehr schnell klar geworden, warum das so ist, denn hier fahren ganz schön viele Gabelstapler rum in einem auch sehr halsbrecherischen Tempo, so kam es mir zumindest vor. Woher kommt dieses hohe Tempo da unten? Warum sind die alle so schnell?
Ja, das Tempo liegt daran, dass wir natürlich versuchen, möglichst hohe Produktivitäten zu erreichen, um auch effizient zu sein. Wir haben in dieser Woche ungefähr 400 bis 500 Container, die entladen werden müssen und verladen werden müssen. Das liegt daran, dass auch ein Schiff zu spät gekommen ist. Und meine Jungs müssen hier halt pro Tag mindestens 100 Container so ungefähr auspacken. Und das ist der Grund, weshalb die natürlich sehr schnell unterwegs sind.
Aber das ist machbar? Ich finde, das klingt jetzt sehr, sehr viel. 100 Container, wie viele Leute sind da dran beteiligt, die zu entladen?
Also es kommt darauf an, mit wie vielen Gängen sie arbeiten. Aber wir haben selber 35 Mitarbeiter, eigene Mitarbeiter. Aber wir arbeiten auch noch mit dem Gesamthafenbetrieb zusammen, den GHB, wo wir auch Mitarbeiter noch bestellen. Das heißt, wir kommen hier auch tagsüber locker auf 50, 60, 70, 80 Mitarbeiter, die mit dem Entladen der Container und Beladen der LKWs beschäftigt sind.
Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Die Banane, die hier anlandet, die von euch entpackt wird, was passiert mit der als nächstes?
Ich würde erst mal sagen, was hier mit der Banane passiert. Wir müssen erstmal bei der Wareneingangskontrolle ganz genau darauf achten, dass wir nur grüne Bananen einlagern. Sobald die Bananen gelb sind, werden sie aussortiert. Die Bananen werden ja bei einer Temperatur von ungefähr 13,7 Grad Celsius transportiert und sind sozusagen im Tiefschlaf. Und wir müssen hier halt partout darauf achten, dass die Temperatur Kette eingehalten wird und dass sie nicht abreißt. Also das ist schon mal sehr wichtig und hier finden natürlich auch Qualitätskontrollen statt, denn die Bananen müssen ja eine gewisse Qualität haben. Es gibt eine EU-Richtlinie für die Marktkonformität von Bananen. Die Bananen müssen auch verwogen werden für die Verzollung und wenn die Ware dann verzollt ist, dann wird sie irgendwann im grünen Zustand auf die LKWs geladen und geht von hier aus dann nochmal in die Reifereien, um individuell gereift zu werden, bevor sie bei den Supermärkten ausgeliefert werden.
Wie viel Ausschuss gibt es bei so einem Transport? Wie viele gelbe Bananen sortiert ihr aus und was bedeutet das?
Ich sag mal, der Ausschuss liegt unter 1%, zum Glück ein geringer Teil, aber wenn man das natürlich auf 400.000 Tonnen rechnet, sind 1% auch relativ viel.
Für welche Bereiche werden denn hier die Bananen entpackt? Ist das für ganz Deutschland?
Also es ist in der Regel für Deutschland. Sie können sagen, ungefähr jede vierte Banane, die in Deutschland konsumiert wird, wird hier auch umgeschlagen. Aber jeder Hafen hat auch sein eigenes Hinterland. Hier geht auch viel Ware Richtung Polen oder Tschechei oder auch Slowakei, teilweise sogar nach Belarus. Insofern packen wir nicht nur für Deutschland aus.
Das heißt, wie lang ist so eine Banane unterwegs? vom Bananenstrauch bis hin in den Supermarkt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und auch eine sehr kritische Frage, denn die Verderblichkeit der Ware ist natürlich die große Herausforderung in der Fruchtlogistik. Also früher war es so, als ich hier angefangen habe, 2007, da hatten wir noch so schöne Bananenschiffe, die waren relativ schnell und die kamen dann direkt zu uns an die Kaimauer und wir konnten sie so entladen, wie wir uns das vorgestellt haben. Das war noch eine schöne Welt. Dann kam die Containerisierung, das war die größte strukturelle Herausforderung der letzten 15 Jahre. Das heißt, wir haben nur noch Container, keine eigenen Bananenschiffe hier mehr. Und diese Container haben das Problem, dass sie natürlich in verschiedenen Häfen rein und wieder rausfahren. Und durch diese ganzen Zwischenstopps, nenne ich das mal, verlängert sich die Transitzeit. Und wenn wir früher von 16, 17 Tagen gesprochen haben, sind wir jetzt teilweise bei 28 Tagen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung für die Bananen. Wobei man sagen muss, dass die Container natürlich auch eine unglaubliche Entwicklung gemacht haben, sodass die Bananen das überstehen in der Regel.
Was sind denn deine Aufgaben als Geschäftsführer von diesem Bereich?
Also ich sehe meine allererste Aufgabe darin, hier Kunden an Land zu ziehen und auch zufriedenzustellen. Das heißt, wir müssen halt darauf achten, dass wir hier wirklich gute Leistungen erbringen zu marktgerechten Preisen, denn wir stehen hier auch wirklich sehr stark unter Druck.
Wenn du jetzt so ein Prospekt aufschlägst und siehst, auch mal ein Bananen im Angebot, für 88 Cent. Was macht das bei dir?
Also ich ärgere mich tatsächlich über solche Dumpingpreise, denn von den 88 Cent sind doch 20 Cent oder so halt Zoll- und Einfuhrumsatzsteuern. Und dann bleibt noch 60, 70 Cent übrig, um eine Frucht irgendwo in Lateinamerika zu produzieren, um die halbe Welt zu transportieren, hier mehrfach umzuschlagen, einmal im Hafen und dann nochmal bei der Reiferei. Das zeigt so ein bisschen die Dramatik der Lage und das zeigt auch, dass wirklich im Bananengeschäft jeder Cent zählt, teilweise auch im Nachkommastellenbereich. Und deswegen ist das sehr ärgerlich, wenn solche Dumpingangebote kommen. Und es führt auch tatsächlich teilweise auch zu Beschwerden aus den Ursprungsländern. Das heißt, die Bananenverbände und Produktionsverbände in Peru, Kolumbien, Costa Rica und so beschweren sich regelmäßig über den deutschen Einzelhandel.
Sag mal einmal ganz genau, wie lange arbeitest du schon in diesem Bereich?
Also ich bin nach dem Hochschulstudium, habe ich 2002 bei der Halle angefangen, dann einige Jahre in der Zentrale gearbeitet und bin seit 2007 hier am Oswald-Kai.
Und wie wird man dann hier Geschäftsführer?
Ich hatte tatsächlich von Anfang an vor, Geschäftsführer zu werden, aber es hätte nicht unbedingt hier sein müssen. Nee, ich habe nach einer Ausbildung und einem Studium halt als sogenannter Trainee angefangen. Ich hatte das Privileg, dass ich dann 2002 gleich sehr spannende Projekte bearbeiten durfte, auch in der Nähe des Vorstandes. Und 2007 durfte ich noch den Börsengang der Hala begleiten. Und dann habe ich aber gesagt, ich möchte jetzt gerne mal was Richtiges machen, also operativ richtig, ne? Ich möchte nicht nur PowerPoint-Folien machen, sondern auch im operativen Geschäft Verantwortung übernehmen. Und dann bin ich 2007 zu Stein gekommen und damals sagte mir der Vorstand, ja, guck mal, dass du dich da einarbeiten kannst und wenn alles gut geht, kannst du dann die Geschäftsführung von dem damaligen Geschäftsführer 2010 übernehmen. Und der ist dann in seinen wohlverdienten Ruhestand gegangen. Und ich wurde 2010 Geschäftsführer von Ulrich Stein. Und 2012 wurde ich gebeten, noch die Geschäftsführung der Hala Frucht- und Kühlzentrum zusätzlich zu übernehmen. Weil die Hala damals durch die Mengenverluste, die durch die Containerisierung hervorgerufen wurde, halt in einem schwierigen Fahrwasser war. Und man hat damals gesagt, dass ich das doch gerne mitmachen soll.
Warum ist dein Doppeljob sozusagen der beste Job der Welt?
Puh, das würde ich nicht behaupten. Also es ist schon wirklich sehr herausfordernd, aber es ist halt gut, wenn man zumindest überall entlang der Lieferkette, für die man verantwortlich ist, auch dann den Einfluss hat. Und das ist auch das, was mir Spaß bringt, dass man halt Sachen auch hinkriegen kann für Kunden. Wie gesagt, die Fruchtlogistik ist auch sehr herausfordernd. Ich hatte dir ja eben gesagt, dass die Bananen 4 Wochen unterwegs sind und hier dann aber teilweise schon die LKWs auf dem Hof stehen für die Verladung, bevor der Container da ist. Und da bringt es natürlich Spaß mit den Kollegen zusammen dann dafür zu sorgen, dass es doch irgendwie klappt.
Ja. Jetzt gucke ich schon die ganze Zeit hier so hinter dich. Da ist ein wunderschönes, sehr, sehr großes Bild von Bananen, die hier über Förderbänder laufen und von, ich sag mal, Menschen, die nicht mehr zeitgemäßer Kleidung verarbeitet werden. Ich nehme an, heute sieht das ein bisschen anders aus als auf diesem Bild, oder?
Ja, es sieht deutlich anders aus. Das Bild ist über 100 Jahre alt. Also wir gehören, hat Frau Tietzrath mal gesagt, die Vorstandsvorsitzende, zur DNA der Hala. Das ging natürlich runter wie Öl. und das ist hier ein sehr historischer Platz. Also früher kamen hier die Schiffe direkt an und hier wurden sogar noch Auktionen gemacht. Das heißt, die Ware wurde hier vor Ort verkauft. Ich bin auch stolz darauf, dass wir 2 Kunden seit mehr als 100 Jahren hier haben.
Ich glaube, das sagt schon einiges über die Qualität der Arbeit aus, die hier geleistet wird. Darf ich dich bitten, dass du mir einmal einen Einblick gibst, wie hier gearbeitet wird? Können wir einmal in die Halle runtergehen, wo tatsächlich Bananen entladen werden?
Ja, gerne. Können wir gerne machen.
Oh, schwere Tür. Oh, und Riesenhalle. Wow. Und für mein Auge sieht es jetzt so aus, als hätten wir hier mehrere identische Stationen für was genau? Wo sind wir hier?
Wir befinden uns jetzt hier im Schuppen 43. Das ist unser Bananenschuppen im Wareneingang. Und diese Stationen, das sind sogenannte Aufsatzstationen, wo die Bananenpaletten dann aufgesetzt werden, wie der Name sagt, auf Trägerpaletten, um automatisierten Hochregal eingelagert werden zu können.
Ist das der Raum, den ich vorhin auf dem Bild in deinem Büro gesehen habe, nur in modern?
Sozusagen, ja. Die Halle hat insgesamt 35 Millionen Euro hier investiert im Jahr 2010. Wir haben insgesamt 8200 Paletten Stellplatzkapazität hier im Schuppen 43 und das ist eine der modernsten Bananenumschlagsanlagen Europas, wenn nicht der Welt.
Und was passiert auf der Aufsatzstation?
Sobald die Holzpalette auf der Trägerpalette aufgesetzt wird, erfolgt ein Wareneingangsscan und dafür scannen wir den Barcode und anhand dieses Barcodes wissen wir, welche Palette dann eingelagert wird und so können wir die Palette halt ein- und aussteuern über unser Warenmanagementsystem.
Guckt ihr auch rein in die Kartons?
Nee, wir machen aber eine Wareneingangskontrolle, eine sogenannte Sichtkontrolle. Das heißt, wir schauen von draußen, ob wir nur grüne Ware einlagern. Wie gesagt, die gelbe Ware wird aussortiert und wir machen Temperaturkontrollen. Und sobald die Temperatur zu kalt oder zu warm ist, wird die Ware ausgesteuert.
Habt ihr auch schon Spinnen gesehen oder Schlangen oder sowas? Man hört ja immer mal wieder solche gruseligen Geschichten.
Zum Glück so gut wie noch nie. Ich habe einmal von der Spinne gehört hier. Also die Bananen werden im Ursprung ja auch gewaschen, bevor sie verpackt werden.
Okay, also Bilanz eine Spinne. Ja. Habt ihr denn andere skurrile Sachen hier schon gefunden? Irgendwas Unerwartetes?
Ja, leider. Leider haben wir häufiger hier verbotene Betäubungsmittel in den Bananenpaletten gefunden, sprich Kokain. Das kommt leider ab und zu auch vor, ja.
Was macht ihr dann?
Naja, dann rufen wir natürlich sofort die uns bekannten Ermittlungsbehörden an. Das ist in der Regel der Zoll, die Zollfahndung und auch das LKA oder BKA. Wir haben uns hier zur Aufgabe gemacht, da auch ganz eng mit den Ermittlungsbehörden zusammenzuarbeiten, um das Thema auch möglichst klein zu halten.
Funktioniert das? Was ist deine Einschätzung?
Also leider nicht. Es ist ein sehr leidiges Thema, was uns auch alle belastet. Es ist leider so, dass die Zahl der Kokain-Sendungen in den letzten Jahren zugenommen hat. Das heißt, die HALA macht jetzt auch eine Awareness-Kampagne dagegen und auch der Zoll hat Awareness-Kampagnen. Und das ist ein Thema, was sehr viel Aufmerksamkeit, gerade auch politisch in letzter Zeit hatte und wo wir alle gefordert sind, dagegen anzugehen, damit die Situation nicht schlimmer wird.
Und du sagtest schon, hier findet auch die Qualitätskontrolle dann statt, auch eine Sichtkontrolle. Hier würden dann gegebenenfalls auch gelbe Bananen oder irgendwie anderweitig auffällige Produkte aussortiert werden.
Also es ist so, dass wir als Lagerhalter natürlich tunlichst darauf achten, dass wir keine gelben Bananen einlagern, denn die gelben Bananen sondern Ethylen aus. Das heißt, die sind dann nicht mehr im Tiefschlaf und würden die andere Ware anstecken.
Vielleicht magst du mir noch ein bisschen was zeigen von dieser Anlage.
Ja, gerne.
So, es gibt hier einen separaten Raum. Okay, es hat ein bisschen was von Tierarzt, möchte ich mal sagen. Schreibtische und Behandlungstische. Nein, was sehe ich hier?
Das ist ein sogenannter Checkraum für Bananen. Wir haben hier qualifizierte Firmen, verschiedene, die hier die Bananen dann inspizieren im Auftrag der Importeure und insbesondere darauf achten, dass die Marktkonformität gewährleistet ist. Das ist die berühmte EU-Banane, die gewisse Eigenschaften haben muss. Wenn hier irgendwelche Probleme gefunden werden, dann werden die Importeure auch gleich von den Firmen informiert. Und dann guckt man sich auch mehr Ware aus dem Container an.
Jetzt kommt hier gerade ein Rollwagen mit Bananenkisten rein. Sind wir live dabei bei der Suche nach der gelben Banane?
Nee, die gelbe Banane wird nicht gesucht, sondern allgemein die Qualität der Kartons wird untersucht. Die Vorgabe vom Gesetzgeber sind mindestens 2 Kartons aus einem Container. Wir haben jetzt hier mehrere Container von einem namhaften Importeur, die jetzt hier von meinem Kollegen Markus untersucht werden.
Markus, sind da Spinnen drin?
Manchmal.
Oh nein! Das heißt, von oben nach unten sozusagen wird einmal geguckt und dann werden hieraus Rückschlüsse gezogen auf die gesamte Palette?
Genau. Okay. Also man versucht über repräsentative Stichproben die Qualität des ganzen Containers zu bestimmen. Das funktioniert in der Regel ganz gut. Es gibt aber auch Ausnahmen, wo es einfach nicht repräsentativ genug ist, 2-3 Kartons von 1080 Kartons zu untersuchen.
Dann mach doch mal einen auf.
Ja.
Wow!
Der Kollege legt jetzt die ganzen Finger auf den Tisch, um danach die Defekte zu zählen. Natürlich ist es so, dass möglichst wenig Defekte da sein sollten, aber die Regel zeigt, die Erfahrung zeigt, dass immer ein paar Defekte dabei sind. Und das Ganze wird aufgenommen von dem Kollegen, auch in Form eines Tablets mit Fotos. Und dann wird der Kunde darüber informiert, über die Qualität seiner Ware. Mein Kollege gibt auch Empfehlungen an den Importeur ab, an den Sales-Bereich, an den Vertriebsbereich des Importeurs, welche Bananen als erstes verladen werden sollten und welche länger lagerfähig sind.
Also ich sehe hier absolut perfekte Bananen. Das ist also abgesehen von der Farbe vielleicht, die mich ein bisschen irritiert. Aber kann ich mal von dem Experten Daumen hoch oder runter haben? Daumen hoch, okay. Also die sind in Ordnung, das heißt, die können jetzt von hier aus bedenkenlos mit ihren Kollegen auf der Palette weiter transportiert werden.
Genau, die werden nach der Qualitätskontrolle wieder eingepackt und dann auch verladen, ja.
Wir verfolgen den Weg der Banane weiter.
Genau, wir gehen jetzt zur Verladung.
Hier ist es richtig laut. Was machen die Gabelstaplerfahrer jetzt mit den Bananen?
Hier werden die LKWs geladen, die Kühl-LKWs, mit den Bananenpaletten. Und um ein Gefühl dafür zu bekommen, wir laden ungefähr 80 LKWs durchschnittlich am Tag. Das entspricht auch ungefähr 400.000 Tonnen im Jahr. Aber es gibt auch Tage, an denen wir deutlich mehr laden. Beispielsweise Grünen Donnerstag, mein Lieblingstag vor Ostern, der immer sehr herausfordernd ist, wie man neudeutsch sagt. Da haben wir, glaube ich, 127 LKWs geladen.
Das ist fast nicht vorstellbar. Und jetzt ist hier die Reise der Bananen durch deine Hände sozusagen zu Ende. Wir sagen hier Tschüss Banane, alles Gute im Supermarkt.
Genau, die Banane geht ja von hier aus noch zur Reiferei. Aber tatsächlich ist es so, dass wir hier unseren Job beendet haben. Die LKWs, die hier ankommen und laden, die fahren schon im Auftrag des deutschen Einzelhandels. Und nach Beladung des LKWs schicken wir die Information, welche Palette auf welchen Truck gekommen ist, an den Importeur. Und dann kann der fakturieren dann den deutschen Einzelhandel.
Okay, also gute Weiterreise, Bananen. Und wir gehen vielleicht wieder in dein Büro. Es ist echt sehr laut hier.
Okay, alles klar.
Wir sind zurück im etwas ruhigeren Büro. Mir schwirrt noch der Kopf von all dem, was ich da unten gerade gesehen habe. Wenn man hier arbeiten wollen würde, wie wäre da ein typischer Werdegang? Welche Ausbildung bräuchte ich?
Das kommt natürlich darauf an, in welchem Bereich du arbeiten möchtest. Also bei der Hala Frucht- und Kühlzentrum gibt es ja auch gewerbliche Mitarbeiter, die in der Regel Hafenarbeiter sind, eine Ausbildung als Hafenarbeiter haben. Wir werden jetzt auch Azubis einstellen, Fachkräfte für Lagerlogistik, jetzt 4 Stück im August dieses Jahr. Neben dem gewerblichen Bereich gibt es natürlich auch den kaufmännischen Bereich. Das sind dann Bürokaufleute oder auch andere kaufmännische Ausbildungen. Und in der Spedition habe ich natürlich am liebsten Speditionskaufleute, die allerdings wirklich schwer zu beschaffen sind zurzeit.
Okay, also du wärst offen für Bewerbungen?
Ja, klar. Ich bin immer offen für Bewerbungen und Fachkräftemangel macht sich bei uns auch bemerkbar. Insofern freue ich mich immer über gutes, motiviertes Personal.
Arbeit ist auf jeden Fall vorhanden. Das habe ich sehr eindrücklich gesehen. Es gibt hier eine ganze Menge zu tun. Wie sieht denn die Zukunft aus?
Ja, die Zukunft sieht mittlerweile ganz gut aus. Wir hatten ursprünglich mal einen Mietvertrag hier für den Auswahlkai bis 2025. Den konnten wir jetzt bis 2049 verlängern mit der HPA und nach Verhandlungen auch mit der Stadt.
Das klingt nach einem echten Meilenstein.
Das war auch ein Riesenmeilenstein, denn es war nicht sicher, ob der Auswahlkai, ob das hier weitergeht nach 2025. Ich weiß nicht, ob das dir bewusst ist, aber der Auswahlkai wurde in der Vergangenheit mehrfach überplant. Hier sollte auch schon mal ein Olympiastadion entstehen. Und insofern bin ich jetzt heilfroh, dass wir jetzt diese Standortsicherheit erlangt haben. Und die große Herausforderung ist es jetzt, diesen Mietvertrag bis 2049 mit Leben zu erfüllen.
Ist das eine große Herausforderung?
Das ist eine riesengroße Herausforderung. Also wir haben hier nicht nur Unikai, Halafrucht vor Ort, sondern wir müssen uns auch mit der Hafen City GmbH abstimmen. Wir haben darüber hinaus Edeka als Nachbarn und das Ganze dann in Einklang zu bringen, ist eine ziemlich große Herausforderung. Aber ich freue mich darüber, dass wir diese Chance haben, hier die Zukunft zu gestalten.
Ich erinnere mich, dass du eingangs gesagt hattest, dass du quasi gestartet bist in deiner Berufstätigkeit, weil du wirksam sein wolltest. Ist das das, was dir damals vorgeschwebt hat, oder bist du jetzt selber ein bisschen überrascht?
Das ist schon das, was ich mir vorgeschwebt habe. Und ich komme jetzt aus der Nummer auch nicht mehr raus. Naja, es macht Spaß, halt Dinge zu bewegen und zu entscheiden. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch schon eine große Verantwortung, auch das Richtige zu tun und das Ganze beim laufenden Betrieb dann auch umzustrukturieren. Wir geben hier eine dreistellige Millionensumme in den nächsten 3 Jahren aus und wir werden auch einen neuen Fruchtschuppen bauen für uns und Unikai bekommt ein großes Parkhaus hier. Also es ist ein Riesenprojekt.
Ja, auf jeden Fall auch von mir alle Daumen gedrückt. Das heißt, wir kommen in 3 Jahren wieder und gucken uns mal an, wie das hier geworden ist.
Also in 3 Jahren wird tatsächlich das Terminal komplett anders aussehen als heute.
Ich habe das als Einladung verstanden. Ich komme gerne. Vielen Dank dafür. Was mich immer noch interessiert, was würdest du sagen, wo ist der Hamburger Hafen am schönsten?
Also der Hamburger Hafen ist tatsächlich am schönsten auf dem Oswaldkai. Also das sage ich nicht nur, weil ich hier arbeite, sondern es gibt eine Ecke, wenn Sie hier Richtung Elbe rauf das Terminal langfahren, dann können Sie da hinten stehen und haben einen wundervollen Blick auf die Elbphilharmonie. Das ist der Hotspot für Silvester, sage ich mal. Und da haben Sie einen tollen Blick über ganz Hamburg.
Beste Tageszeit, abends, mittags, morgens, nachts?
Ich glaube, eher abends.
Ach, es freut mich so sehr, dass ich heute hierher kommen durfte, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast in diesem doch sehr hektischen Arbeitsalltag. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie sich das hier weiterentwickelt. Alles Gute für die Zukunft.
Herzlichen Dank.
Hafenfunk, der Podcast aus dem Hamburger Hafen. Produziert von der Hamburg Port Authority. Jeden Monat gibt es eine neue Folge. Um nichts zu verpassen, abonniert den Podcast und lasst eine Bewertung da. Ihr wollt mehr Geschichten aus dem Hamburger Hafen? Dann schaut doch auch bei Instagram @hamburgerhafen und auf dem YouTube-Channel der Hamburg Port Authority vorbei. Hafenfunk, ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt.